Schön, dass Sie da sind. Einmal kurz gucken, Lichteinstellung, Blenden, bla bla bla. Sie sitzen, es ist schon wieder alles anders. Ist es in Ordnung? Können Sie so gut, sonst bitte beschweren. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass dieser Raum anders ist. Ist mein Mikro an? Ja, okay, alles ist an. Grünes Licht leuchtet, die Einstellung ist richtig. Ich werde heute mehrmals beim Tafel hin und her schalten scheitern, das weiß ich schon. Huhu. Und es geht nochmal los mit dem Kapitel zu Determinanten, weil wir letztes Mal angefangen haben, das zu besprechen und dann aber an einem Beispiel stecken geblieben sind am Ende, wo ich gesagt habe, da gucken wir jetzt einmal drauf, aber die Rechnung, die machen wir dann nächste Woche ganz in Ruhe. Das ist jetzt vorbereitet. Worum geht es bei diesem Kapitel? Es geht darum, eine Funktion sich zu überlegen, die jeder Matrix, jeder quadratischen Matrix einen Wert zuordnet und wir können das dann später mit Bedeutung füllen. Eigentlich finde ich cooler, wenn Sie das erstmal mit Bedeutung füllen und wir dann darüber sprechen, wie man das sinnvoll ausgestalten kann. Für den Moment ist es nur ein abstraktes Konzept und wir fangen an mit dem Begriff der Multilinearität bzw. der K-Linearität in jeder Spalte. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Und das ist sowas wie die Verträglichkeit von so einer Funktion, die jeder Matrix ein Element aus dem dazugehörigen Körper zuordnet. Eine Verträglichkeit einerseits mit der Addition von Vektoren in einer Spalte und andererseits mit der Multiplikation einer Spalte mit einem Skalar. Darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen, das ist da nochmal. Und dann haben wir auch schon kurz besprochen, was eine Volumenfunktion ist. Eine Volumenfunktion weist auch wieder einer quadratischen Matrix einen Wert in dem Körper zu, über den die Matrix definiert ist. Und da sollen drei Eigenschaften gelten. Erstens diese K-Linearität in jeder Spalte. Dann soll es so sein, dass Matrizen, die nicht vollen Rang haben, automatisch den Wert 0 zugewiesen kriegen. Und es soll so sein, dass die Einheitsmatrix den Wert 1 des Körpers zugewiesen bekommt. Und am Ende der letzten Vorlesung habe ich Ihnen ein Beispiel gezeigt. Wir haben schon so ein bisschen drüber geredet und das vertiefen wir jetzt und dann gucken wir mal, was wir so für Fragen haben. Okay, hier ist das Beispiel. Wir sind bei 2 Kreuz 2 Matrizen über R und wir weisen jeder Matrix das zu, was rauskommt, wenn wir so über Kreuz multiplizieren und addieren. Das heißt, wenn die Matrix die Einträge A, B, C, D hat, dann multiplizieren wir A mit D und B mit C und bilden die Differenz. Und da habe ich hier behauptet, dass das eine Volumenfunktion ist. Und wir haben letztes Mal schon darüber geredet, warum dafür die Einheitsmatrix 1 rauskommt. Das ist gut, denn das ist eines unserer Kriterien. Was wir noch nicht im Detail besprochen haben, waren diese Multilinearität und was bei Matrizen passiert, die nicht Vollmachen haben. Das machen wir also jetzt. Es sei denn, Sie haben zu irgendwas von dem, was ich gerade kurz wiederholt habe, jetzt schon eine Frage oder einen Kommentar. Sieht nicht so aus. Dann gehe ich rüber an die Tafel. Das ist jetzt die rechte Tafel, glaube ich. Power 1 ist diese Multilinearität. Das heißt, da brauchen wir jetzt eine Matrix. Das ist gut. Wir brauchen ein Skalar, mit dem wir irgendeine Spalte multiplizieren können. Und wir brauchen einen Vektor, den wir als Spaltenvektor zu einer Spalte in der Matrix addieren können, damit wir die Rechnung machen können, die wir brauchen. Ich schreibe also einfach mal was hin. Welche Matrix entsteht denn aus C? Ich mache das jetzt nur für eine Spalte, nicht für beide, weil man an der Rechnung hoffentlich sieht, was da los ist. Ich schnappe mal die erste Spalte der Matrix C und addiere den Vektor Y mit drauf. Das heißt, statt A steht dann da A plus Y1 und statt C steht da C plus Y2. Ist das okay? Addiere diesen Vektor als Spaltenvektor auf die erste Spalte von C. Das möchte ich mir angucken. Und dann möchte ich Delta davon ausrechnen. Und Delta ist das, was da vorne definiert ist. Die anderen Einträge der Matrix bleiben gleich. Was ist das Ziel? Da oben steht es noch. Bei A ganz oben auf dem Blatt. Da steht, was passieren soll, wenn wir K-Linearität in jeder Spalte haben. nämlich dass wir dann einmal den Wert bekommen für die ursprüngliche Matrix plus den Wert für die Matrix, bei der man die Spalte ersetzt hat durch den Spaltenvektor, den man vorher addiert. Das heißt, wir kriegen eine Summe von zwei Werten. Das überprüfen wir jetzt. Jetzt wissen wir also, wo wir hinwollen. Und jetzt nehmen wir die Rechenvorschrift, die wir haben, und fangen einfach an zu rechnen. Das heißt, das hier ist einfach nach der Definition von diesem speziellen Delta, mit dem wir jetzt gerade rechnen. Und dann machen wir es einfach. Einmal hier so, über Kreuz, minus einmal das über Kreuz. Und dann rechne ich das aus. Ich hoffe, ich habe alles richtig geschrieben. Schreibe es also einmal aus. Dann steht da A mal B plus Y 1 mal B minus B mal C minus Y 2. Und wenn wir jetzt scharf hingucken, dann sehen wir, dass der erste und der dritte Term zusammen Delta von der ursprünglichen Matrix ergeben. Also Delta von C. Und wenn wir uns den zweiten Term angucken und den letzten, dann sehen wir, dass da genau über Kreuz multipliziert wurde mit der Matrix Y1, B, Y2, D. Das ist also die Matrix C, wo wir die erste Spalte ersetzt haben. Schreibe ich mal hin. Und das ist so, wie wir das haben wollen. Wenn ich die andere Spalte genommen hätte, wäre das genauso passiert. Passt genau. Damit haben wir jetzt den additiven Teil der Multilinearität erledigt und wir brauchen noch die Verträglichkeit mit der Multiplikation einer Spalte mit einem Skalar. Achso, ist das okay erstmal, was wir dann sprechen können? Dann kommt jetzt der Skalar. Das heißt, da fange ich wieder genauso an. Ich schreibe die Matrix hin, deren Wert ich ausrechnen möchte und ich nehme. Wir müssen ja diesmal die zweite Spalte nehmen, oder? Ein bisschen Abwechslung. So leicht. Das heißt, ich nehme die zweite Spalte und multipliziere die Skalar mit Lambda. Dann steht da A, Lambda mal B, C, Lambda mal D. Und wieder überlegen wir kurz. Wir wenden jetzt ja einfach die Rechenvorschrift für Delta an. Wo wollen wir gerne hin? Wir wollen, dass das Ergebnis später so aussieht, dass man Lambda quasi rausgezogen hat. Also gucken wir. Wieder nach Definition. Ist das A mal Lambda mal D, das ist hier über Kreuz multipliziert, minus Lambda mal B mal C, das ist dieser Teil. Und glücklicherweise findet hier alles, was wir da rechnen, im Körper R der Zahlen statt. Das heißt, wir müssen hier keine Klammern setzen, dann ist auch Tativ gesetzt, wir können die Reihenfolge verändern, wir können ausklammern. Wir haben all diese schönen Rechenregeln, die man im Körper halt so hat. Die möchte ich hier nochmal kurz feiern, denn die führen dazu, dass ich das Lambda links ausklammern darf. Und dann steht hier Lambda mal A mal B, also C, was das gleiche ist wie Lambda mal Delta von der ursprünglichen Matrix. Und das war VF1. Einverstanden?
Wenn wir das jetzt beweisen müssten, müssten wir aber beides mit beiden Spalten jeweils.
Also, wenn das eine Übungsaufgabe wäre, dann würde ich sowas drüber schreiben wie: Wir machen die Rechnung für eine Spalte, wenn das so konkret ist. Und dann gehe ich davon aus, dass das akzeptiert werden würde, wenn man diesen Kommentar macht.
Okay.
Und in der Klausur auch. Wenn das so klar ist, dass man an einer Spalte sehen kann, wie die Rechnung funktioniert, dann würde ich das so machen. Es mag Situationen geben, wo das nicht so gut funktioniert und wo man sich quasi eine allgemeine Spalte dann hernehmen muss, irgendwie mit Bezeichnung. Wir werden das leider in diesem Kapitel noch häufiger sehen, wie das geht, und ich werde hier vorne mehrmals scheitern, aber in so konkreten Situationen, denke ich, wäre das so okay. Kleinen Kommentar dazu. Ja. Bevor wir zu Power 2 gehen, Power 3 haben wir schon gesprochen, noch andere Kommentare oder Fragen? Achso, und was ich hier sage, bei solchen Fragen gilt. Das heißt, wenn Sie das dann so machen und es dann Punkt dazu gibt, dann dürfen Sie sich beschweren und dann gucke ich, und wenn das genauso war, wie wir das hier besprochen haben, dann gibt es die Punkte. Bei VF2 würde ich gerne kurz mit Ihnen besprechen, wie denn so eine Matrix aussehen kann, der Größe 2 Kreuz 2, die nicht vollen Rahmen hat. Wie kann das denn passieren?
Ja. Indem zum Beispiel eine Spalte nur 0 Einsteiger hat.
Genau, eine Nullspalte, eine Nullzeile, das führt dazu, dass der Rahmen nicht voll ist. Was noch? Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Ja.
zwei identische Spalten bzw. Zeilen.
Mhm, genau, was noch?
Zwei Zeilen, das heißt zwei Spalten mit Vielfach voneinander.
Ah, ja. Zu anderen Möglichkeiten? Also wenn ich jetzt mal Ihre letzte Antwort nehme, dann würde ich sagen, gleiche Spalten sind ein Spezialfall davon. Nullspalte der Zeit ist auch ein Spezialfall davon. Das heißt, wenn uns jetzt nichts anderes mehr einfällt, dann ist das der Teil, den wir uns angucken müssen und da fällt alles runter. Da sehe ich nicken. Ich nicke auch, okay. Sei also jetzt C, so dass der Rang nicht voll ist. Achso, da haben wir übrigens den total langweiligen Fall, dass der Rang einfach 0 ist, sprich, dass es die Nullmatrix ist, auch mit abgedeckt. Den müssen wir nicht noch extra machen. Und hier kommt wieder so eine Frage. Ist jetzt egal, ob ich sage, eine Zeile ist eine Vielfache von einer anderen oder eine Spalte ist eine Vielfache von einer anderen?
Ja, warum? Wir haben so eine Abbildung T, die uns irgendwie zeigt, dass sozusagen der Spaltenrang gleich der Zeile ist.
Genau, T war transponieren, vielen Dank. Das zeigt uns, dass der Rang sich nicht ändert, oder wir haben gezeigt, dass der Rang sich nicht ändert, wenn ich transponiere. Das heißt, ob ich jetzt Zeilen oder Spalten mache, ist egal. Bei unserer Vorschrift könnte man sich noch überlegen, passiert da irgendwas Komisches, aber ich mache jetzt mal einfach nur einen Fall. Also Vielfaches einer Zeile von einer anderen oder Spalte von einer anderen und ich mache nicht beide. In meinen Notizen steht Zeile, also mache ich Zeile. Und ich schreibe aber beides kurz hin. Das ist eine Zeile oder Spalte von C. Lambda-fache der anderen Zeile ist und damit sind alle Spezialfälle, über die wir gerade gesprochen haben, abgedeckt, insbesondere der Fall, dass wir einfach nur die Nullmatrix haben. Und dann schauen wir, was passiert. Und wenn Sie die Rechnung sehen, dann werden Sie sehen, dass das Gleiche passiert, wenn wir Spalten nehmen. Sei Lambda aus R so, dass C folgendermaßen aussieht. Ja, da stört das jemanden, dass ich jetzt weiter C sage, auch wenn jemand kommt auf den Punkt. Dann mache ich A und E oben, so wie vorher, aber C und E mache ich jetzt speziell, nämlich Lambda mal A und Lambda mal E. Okay, das ist also jetzt eine unserer Formen für eine Matrix, die nicht vollen Rang hat. Und dann schauen wir einfach, was Delta macht. Delta von C ist nämlich jetzt wieder nach Definition A mal Lambda mal B und wieder ohne Klammern wegen Assoziativgesetz bla 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 minus das andere Produkt E mal Lambda mal A und wegen Assoziativgesetz Kommutativgesetz für die Multiplikation sehen wir, das sind die gleichen Ausdrücke. Minus dazwischen, also kommt die 0 in unserem Körper raus und der Körper ist R, also schreibe ich einfach 0. Und so haben wir einfach durch den Schreiben gesehen, dass der Wert tatsächlich 0 ist. Und wir sehen bei Spalten, dass das passiert ist. Beispiel gesehen, wie das aussehen kann mit so einer Volumenfunktion für Matrizen der Größe 2×2 und wie wir etwas später in der Vorlesung sehen werden, wahrscheinlich sogar noch heute, ist es die einzige Möglichkeit, wie man für 2×2 Matrizen eine Volumenfunktion definieren kann. Das sieht immer so aus. Und das ist jetzt vielleicht überraschend und einige der Sätze, die wir jetzt zeigen, die uns dieses Ergebnis liefern, die zeigen auch nicht wirklich, warum das so ist, sondern das kommt halt irgendwie so mit raus. Aber was dann am Ende passiert, das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon so ein bisschen angedeutet, was am Ende nach vielen und teilweise schmerzhaften Rechnungen passiert, ist, dass wir dann sehen, es gibt nur eine Möglichkeit, Volumenfunktionen zu definieren, aber viele verschiedene Möglichkeiten, sie auszurechnen. Und je nach Aufgabestellung und Kontext kann man sich dann halt seine Lieblingsrechenvariante aussuchen. Das ist so ein bisschen der Plan für Kapitel 8.
Ja. Ich habe nur eine Formulierungsfrage.
Ja.
Sollen wir Determinanten immer mit gleichen bezeichnen oder können wir auch
kurz? Wir wissen noch nicht, was die Determinante ist. Das Kapitel heißt so, aber wir wissen noch nicht, was die Determinante ist, weil wir bisher nur über Volumenfunktionen gesprochen haben und uns erst klar machen müssen, dass es nur eine gibt und die heißt dann Determinante und dann kommt die Notation.
Okay, sorry.
Hey, kein Problem, ich freue mich, wenn Leute schon mehr wissen. Und wir kommen dahin. Bemerkung, habe ich gerade so ähnlich gesagt. Und wir haben in Kapitel 2, als wir über Gruppen gesprochen haben, über die symmetrische Gruppe gesprochen, und zwar nicht nur, weil mir das Spaß macht und weil das interessante Gruppen sind, sondern auch, weil wir diese Gruppen, symmetrische alternierende Gruppen, in diesem Kapitel dann noch mehr brauchen, um mit Volumenfunktionen umzugehen und uns noch mehr Rechenregeln zu überlegen. Insbesondere brauchen wir in Lemma 8.1 schon wieder das Konzept von Permutationen. Ich quatsche erstmal kurz dadurch, was da alles steht, und dann in Teil C, wenn das ernst wird, dann reden wir nochmal kurz über die symmetrische und alternierende Gruppe. Und das mache ich kurz, aber wenn Sie wünschen, dass ich dazu nochmal mehr Wiederholungen erzähle, dann kann ich das in der Podcast-Folge machen und außerdem können Sie auch zurückblättern zu Kapitel 2 und da nochmal in Ruhe gucken, was da eigentlich alles so los war. Ich glaube, dass es Kapitel 2 war. Okay, was passiert in Lemma 8.1? Was ist da los? Wir haben eine Volumenfunktion, okay, wir wissen jetzt, was das ist. Dann haben wir irgendeine Matrix. Und dann überlegen wir uns im Prinzip in A, B und C Rechenregeln nach dem Motto, wenn wir unsere Matrix C so und so und so verändern, dann ändert sich der Wert der Volumenfunktion gar nicht oder fast gar nicht. Das ist quasi die Idee dieses Lemmas. Schauen wir, was passiert. Wir brauchen zwei Indizes, I und J, innerhalb des Bereichs, den wir da haben für die Spalten und Zeilen. Die sollen verschieden sein, damit wir nicht aus Versehen mit der gleichen Spalte irgendwelche Sachen machen. Wir brauchen ein Skalar Lambda und dann ist Folgendes los. Wenn ich eine Additionsmatrix an meine ursprüngliche Matrix dran multipliziere, dann ist das der Volumenfunktion egal. Das merkt ihr gar nicht, da kommt trotzdem der gleiche Wert raus. Stichwort, bei allen Umformungen, die wir so machen, also zum Beispiel um Dreiecksmatrizen zu kriegen und so, ändert sich der Wert der Volumenfunktion nicht. Bitte merken, das ist nämlich dann später wichtig. B, wenn wir eine Tauschmatrix dran multiplizieren, dann ändert die Volumenfunktion ihr Vorzeichen. Das ist das, was ich meinte mit, es ändert sich fast nichts, es ändert sich nur das Vorzeichen. Und in Teil C wird es jetzt interessant. Jetzt nehmen wir nämlich eine Permutation, also wir denken an die Spalten der Matrix 1 bis n. Jetzt können wir die Zahlen 1 bis n mit einer Permutation bearbeiten, zum Beispiel können wir dann ein paar Sachen im Kreis vertauschen. Und dann können wir die entsprechenden Spalten der Matrix sozusagen mit vertauschen, so wie der Name der Spalte das sagt. Und auf die Art und Weise verändern wir unsere Matrix. Wir machen sozusagen mehrere Spaltenvertauschungen nacheinander. Okay? Und dann behaupte ich, ändert sich der Wert der Volumenfunktion entweder gar nicht oder es ändert sich nur das Vorzeichen. Je nachdem, ob die Permutation, die wir auf die Spaltenvektoren der Matrix geworfen haben, aus der symmetrischen Gruppe oder aus der alternierenden Gruppe kam. Wenn ich aus der alternierenden Gruppe komme, dann kann ich ja, also wenn ich jetzt so eine Permutation bin, aus der alternierenden Gruppe, dann kann ich zusammengebastelt werden aus lauter einzelnen Vertauschungen und dafür wird eine gerade Anzahl gebraucht. Das war der Witz bei der alternierenden Gruppe. Wenn ich hingegen aus der symmetrischen Gruppe komme und nicht aus der alternierenden, dann wird, um mich zu erzeugen, eine ungerade Anzahl von einzelnen Vertauschungen gebraucht. Und in B steht ja, dass jede Vertauschung einen Vorzeichenwechsel bringt. Deswegen ist es vielleicht naheliegend, was dann in C passiert, dass wir nämlich dann einfach nur gucken müssen, habe ich eine gerade oder ungerade Anzahl an Vertauschungen gemacht, ändert sich das Vorzeichen oder ändert es sich nicht. Und an der Stelle geht eben so ein bisschen Theorie über Permutationsgruppen ein, deswegen die kleine Erinnerung. Und wenn wir im Beweis sind, dann erinnere ich Sie auch nochmal. Haben Sie zur Formulierung des Lemmas Fragen? Da sind so ein paar Beweisschritte, bei denen es sich lohnt, so ein Bild zu malen und quasi zu gucken, was mit den Spaltenvektoren passiert. Und dann werde ich mir große Mühe geben, ein verständliches Bild zu malen, aber wie Sie wissen, ist manchmal kommt manchmal die Realität meiner Absicht nicht hinterher. Gehen wir auf die andere Tafel. Zwei Streifen in die Cs und da ist ja immer einer größer als der andere, weil die unterschiedlich sind. Stört es irgendjemanden, wenn ich jetzt festlege, dass I kleiner als J sein soll? So wie im Alphabet. Erst kommt I, dann kommt J. Also steht I links und J rechts. Unsere Matrix heißt doch wieder C. Okay. Dann möchte ich jetzt gerne die Spaltenvektoren von C bezeichnen, und zwar mit kleinen C1 bis Cn. Schreibe ich groß genug für die Leute, die weiter hinten sitzen? Sie kennen die Regeln, Sie müssen sich beschweren. Da werfe ich jetzt eine Additionsmatrix auf C. Nochmal kurz überlegen, wie war das mit den Additionsmatrizen? Da steht ja A, I, J, Lambda. Das heißt, ich nehme das Lambda-fache der I-ten Spalte und addiere es zur J-ten. Die I-te Spalte bleibt, wie sie war. Die J-te Spalte ist die, die sich verändert, weil da ja was zuaddiert wird, was möglicherweise was verändert. Kann ich ja mal versuchen hinzuschreiben, was da passiert. Wie sieht die neue Matrix aus, nachdem ich diese Additionsmatrix draufgeworfen habe? Delta ist unser allgemeiner Name für die Volumenfunktion. So. Ich habe schon gesagt, die i-te Spalte von C verändert sich nicht. Die einzige Spalte, die sich verändert, ist die j-te. Und wir haben Notationen dafür, wie ich bei einer Matrix, bei einer Spalte was anderes hinschreiben darf. Da mache ich unten so einen Index dran, der markiert, welche Spalte ich verändert habe, und dann schreibe ich hin, was los ist. Also C, J, eine J Spalte, die ist, wo was passiert. Und wir haben gerade geklärt, was passiert. Da steht nämlich jetzt nicht nur der J Spaltenvektor von C, der ursprüngliche, sondern addiert wurde dazu Lambda mal der I-te. Und das kann ich hinschreiben. Lambda mal C. Jetzt kommen unsere Rechenregeln für Volumenfunktionen. Die K-Linearität in der Spalte, und zwar der additive Teil, sagt, dass wenn ich sowas sehe, wenn da an so einer Stelle bei einem Spaltenvektor so eine Summe steht, dass ich das dann auseinanderziehen kann, dann kriege ich einmal die Matrix mit dem einen Teil der Summe des Spaltenvektors und einmal die andere. Und dann jeweils den Wert der Volumenfunktion. Also kann ich das hinschreiben, und das ist jetzt Vf. Und es ist der additive Teil davon. Dann bekomme ich Delta von C. Delta von C ist der Teil, der entsteht, wenn ich den rechten Summanden. Ah, ich sollte es andersrum machen, oder? Moment, didaktische Verschlimmerung. Hier ist erst den linken Teil. Da habe ich den Wert der Volumenfunktion bei der Matrix, wo hier für die J-Spalte das steht. Lambda mal C. C, J, Lambda mal C. Jetzt kommt der zweite Teil der Summe, aber wenn da einfach nur CJ steht in der J-Spalte von C, dann ist es doch die Matrix C, die ich ursprünglich hatte. Also es ist Delta von C. Den multiplikativen Teil der Multilinearität, und ich kann diesen Skalar noch rausziehen. Dann steht da Lambda mal Delta. Delta von C J C I plus Delta von C. Und jetzt machen wir mal kurz auf diese Matrix hier. Was können Sie mir über diese Matrix sagen? C und in der J-Spalte steht der Spaltenvektor CI. I und J sind verschieden. Was können wir sagen über diese Matrix? Wie sieht die aus? J und I sind die einzigen Indizes, die uns interessieren. Wie sieht die J-Spalte aus? Wie sieht die I-Spalte aus? Gleich? Warum denken Sie, dass die gleich sind? Erzählen Sie mal. Reden Sie weiter, ja. Was ist in der J-Spalte passiert? Was steht da?
Da ist jetzt die
I-Spalte. Genau, und wo steht die noch?
In der I-Spalte.
Genau, da, wo sie schon immer stand. Sie haben völlig recht. Wir haben zwei gleiche Spalten. Die I-Spalte steht da doppelt. Einmal an der Stelle I und einmal an der Stelle J. Was wissen wir über den Rang von Matrizen, die zwei gleiche Spalten haben?
Der ist nicht voll.
Der ist nicht voll. Was wissen wir über den Wert einer Volumenfunktion von einer Matrix, die nicht vollen Rang hat?
Der ist null.
Der ist null. Also, kann ich hier weiterschreiben, dass das null wird und es bleibt Delta von C übrig. Wegen Vf2, denn das wird ein seltsames Tafelbild, aber ich nehme das jetzt so. Denn die Matrix C, J, C, I hat zwei gleiche Spalten. Wunderbar. Wir haben A bewiesen. Vielen Dank fürs Mithelfen. Jetzt haben wir B. Und bei B wird es jetzt ein bisschen interessant. Da muss ich irgendwo malen. Ich male vielleicht da. Okay, das wird jetzt ein bisschen abenteuerlich. Es geht ja immer noch auf die Matrix C. Und ich schreibe jetzt mal kurz das mit. Also, ich möchte sozusagen tauschen, oder ich möchte versuchen zu tauschen, aber ich möchte das mit Additionsmatrizen machen, weil wir schon wissen, wie die Volumenfunktion sich verhält bezüglich Additionsmatrizen. Ich schreibe einen Vorschlag hin und dann kann ich Ihnen gleich erzählen, was ich mir dabei gedacht habe. Wir wissen mit Teil A, dass der Wert von Delta sich nicht ändert, wenn ich Folgendes mache. Ich nehme die Additionsmatrix A, J, I 1. Danach nehme ich die Additionsmatrix A, I, J minus 1. Dann, weil wir noch nicht genug Spaß haben, nehme ich noch die Additionsmatrix A-I-1, also nochmal die gleiche wie vom Anfang, hinterher und dann höre ich auf. Und jetzt kommt ein Bild, das erzählt, was ich mir dabei denke. Also stellen wir uns mal die Matrix C vor. Mit den Spaltenvektoren C1 bis hin zu Cn. So, das ist immer ein Spaltenvektor. Das sieht jetzt nicht quadratisch aus, aber da kann ich auch nichts für. Und jetzt haben wir hier irgendwo den Index i und hier haben wir den Index j. Okay? Was macht die erste Additionsmatrix? Na, die addiert die j-Spalte auf die i-te. Das heißt, im ersten Schritt wird aus dieser i-Spalte die I plus die J. Das ist das, was passiert mit der ersten Additionsmatrix. Jetzt kommt die zweite. Da nehme ich jetzt minus einmal die I, die neue I, also die da, und addiere die auf die J. Das heißt, was wird jetzt daraus? Das ist der zweite Schritt. Also erste Additionsmatrix, zweite Additionsmatrix. Dann habe ich hier stehen, vorne ändert sich nichts, I plus J bleibt. Aber aus diesem J wird jetzt ein J minus I minus J. Dann kommt die dritte Additionsmatrix. Ich habe keine Ahnung, ob Sie das hilfreich finden. Ich kann es hilfreich, ein bisschen zu meinen. dritte Additionsmatrix. Jetzt habe ich hier eine neue i-Spalte, eine neue j-Spalte. Die können wir noch ein bisschen schöner hinschreiben. J minus i minus j ist ja einfach nur minus i. Das heißt, wir sehen jetzt, die i-Spalte ist die i plus j. Die neue j-Spalte ist die minus i nach zwei Additionsmatrizen. Und jetzt kommt noch die dritte. Was macht die? Jetzt geht nochmal die neue j-Spalte auf die neue i. Okay, das heißt, dieses minus i geht da nochmal hin, dann haben wir doch jetzt hier stehen j und hier haben wir minus i. Das heißt, wir haben getauscht und wir haben ein Vorzeichen verändert. Sehen Sie, was passiert ist? Ergibt es Sinn? Yay, das Bild ist ein bisschen hilfreich. Gut. Das heißt also, dass diese neue Matrix, und ich möchte ihr einen Namen geben, ich möchte die C0 nennen. Diese neue gebastelte Matrix hier, oder vielleicht C-Schlange, so, C-Schlange. C-Schlange sieht bis auf das Vorzeichen in der neuen J-Spalte aus wie C mit der Tauschmatrix TIJ-Matrix. Bis auf das Vorzeichen in der J-Spalte. Wert von Delta. Na, Delta von C ist dasselbe wie Delta von C-Schlange. C-Schlange unterscheidet sich nur um einen Vorfaktor minus 1 in einer Spalte von dem. Das heißt, in dem Wert der Volumenfunktion sehen wir jetzt einmal den Faktor minus 1, den wir rausziehen müssen. Das ist unsere Rechenregel Vf1, und zwar der multiplikative Teil. Und dann schreibe ich ihm, was rauskommt. Zwei stand, und bei mir steht Korrelat 2,21, ich hoffe, das stimmt. In dem Kapitel stand, dass man jede mögliche Vertauschung der Zahlen 1 bis n, also jede Permutation aus der symmetrischen Gruppe sim n, schreiben kann als Hintereinanderausführung von einzelnen Vertauschungen, die hießen Transpositionen. Und dann kann man zeigen, dass die Anzahl, die man dafür braucht, immer entweder gerade oder ungerade ist. Das hängt nur von der Permutation ab. Und dementsprechend kommen Permutationen in zwei Geschmacksrichtungen. Gerade, wenn man gerade viele braucht, ungerade, wenn man ungerade viele braucht. Und für jede Permutation gilt das. Ich kann also, wenn ich so eine Permutation auf die Spaltenvektoren anwende, stattdessen auch lauter Vertauschungen anwenden. Und Teil B sagt, dass ich nur gucken muss, ob ich gerade oder ungerade viele habe. Und das schreibe ich jetzt irgendwie kompakt hin. Aber vorher möchte ich jetzt gerade weiter.
Diese letzten Zeile von dem Beweis von Teil B. Ist dasselbe wie Delta von C Schlange. Das ist ja aber, die wir vorher schon haben.
Das liegt daran, dass wir, um von C zu C Schlange zu kommen, nur Additionsmatrizen dran multipliziert haben und in Teil A des Lemmas steht, dass das nichts macht. Also es macht für die Matrix was, aber nicht für den Wert von Delta. Da, Teil A, Additionsmatrizen ändern den Wert der Funktion nicht. Deswegen, das ist der Übergang von C zu C Schlange. Ergibt das Sinn? War das eine Frage? Sie gucken noch so ein bisschen unglücklich.
Ich
Was kann ich tun?
Ich kann, dass C Schlange ja schon ist, wenn ich C mit der Tauschmatrize.
Nee, wir haben erst C Schlange ausgerechnet mit den Additionsmatrizen, dazu gehört dieses Bild. Und dann haben wir hinterher festgestellt, dass es dasselbe ist, als wenn ich tausche und das Vorzeichen. Das waren sozusagen zwei verschiedene Arten, auf diese Matrix zu kommen. Die eine Möglichkeit ist mit den Additionsmatrizen und da ändert sich der Wert von Delta nicht. Die andere Möglichkeit war, Tauschmatrix zu benutzen und das Vorzeichen zu ändern in einer Spalte. Und da wussten wir mit einer Rechenregel, dass man dann diesen Vorfaktor minus 1 rausziehen darf und deswegen haben wir diese Gleichung. Ich fürchte, ich kann es nicht auf den Magneten orientieren, gerade spontan. Aber gehen Sie nochmal in sich und ich frage am Ende des Lernens nochmal und wenn Sie dann immer noch, wenn es immer noch knirscht, dann gebe ich mir nochmal Mühe. Okay? Ja. Genau, deswegen habe ich hingeschrieben, bis auf das Vorzeichen ist es Tauschen. Also es ist quasi Tauschen plus Vorzeichenwechsel. Und dieser Vorzeichenwechsel wird dann dadurch ausgedrückt, dass man hier diese minus 1 noch rauszieht. Die ist quasi, diese minus 1 steht quasi als Vorfaktor, als Skalar vor dieser einen Spalte und wird dann rausgezogen. Ergibt es Sinn? Ja, jetzt. Das scheint besser zu sein. Ja.
Woher wissen wir jetzt? Also. Weil das Minus ist ja nur vor der einen Spalte, aber dort stand ja das Minus jetzt vor die ganze Matrix.
Nee, nicht vor die Matrix, sondern vor den Wert von Delta. Und schauen Sie nochmal ganz am Anfang bei der K-Linearität in jeder Spalte, gucken Sie nochmal auf Teil B. Wenn ich Lambda vor einen Spaltenvektor schreibe, dann ändert der Wert der Volumenfunktion sich, indem das Lambda ganz vorne vor dem Wert steht. Und das ist pro Spalte, es muss nicht in jeder Spalte sein, sondern pro Spalte, wo das passiert, ziehe ich einmal so einen Faktor raus. Das heißt, hier haben wir in einer Spalte den Vorfaktor minus 1 und wird der einmal rausgezogen. Nicht vor die Matrix, sondern vor den Wert von Delta. Hat das geholfen?
Ja.
Super. Okay, 2 von 3 mal konnte ich helfen. Genau, man muss diese Rechenregeln, ich finde das auch anstrengend, man muss die ganze Zeit diese Rechenregeln im Kopf haben, bei jeder Umformung. Das wird mit der Zeit besser, denn wir rechnen jetzt ja noch tagelang mit diesem Zeug. Also vielen Dank, dass Sie nachgefragt haben. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück zu dem Lemma, denn wir haben ja immer noch Teil C zu tun, wir haben uns das ja nur festgequatscht. Und bei Teil C werde ich jetzt einen kompakten Vorschlag machen, das hinzuschreiben, dann dürfen Sie sich beschweren, falls es zu kurz ist. Da steht ja, wir nehmen eine Permutation Sigma und dann kommt das Formular, das ich angesprochen habe. Nachdem wir die Vertauschung gemacht haben, das ist jetzt minus 1 hoch die Anzahl der Vertauschungen mal der Wert der ursprünglichen Matrix unter Delta. Also nochmal, das ist hier die Idee. Ich zerlege meine Permutation in ganz viele Vertauschungen. Jede Vertauschung vertauscht zwei Spalten, wirkt also wie Multiplikation mit einer Tauschmatrix. Pro Tauschmatrix kommt mit Teil B ein Faktor minus 1 davor, minus 1 des Körpers. Minus 1 des Körpers hoch k ist jetzt eine intuitive Potenzschreibweise dafür, dass ich die minus 1 des Körpers nehme und sie klein k mal mit sich selber multipliziere im Körper k. Das ist wohl nicht, das kann ich machen. Das ist die Zusammenfassung gemeint. Pro Vertauschung habe ich eine Tauschmatrix, also einen Vorfaktor minus 1 k. K-Vertauschung heißt, ich habe minus 1 k mal als Faktor davor, also das. Naja, und wir wissen in jedem Körper, dass wenn wir da die minus 1 nehmen und die mit sich selbst verknüpfen, dass dann wieder die 1 rauskommt. Das heißt, je nachdem, ob k gerade oder ungerade ist, bleibt da halt eine minus 1 stehen oder nicht. Und das schreibe ich jetzt nur einmal kurz. Und um das mit der Aussage im Lemma genau zu verknüpfen, schreibe ich die Fälle auch genauso hin. Falls nämlich Sigma aus der alternierenden Gruppe kommt, dann ist k gerade. Und wenn k gerade ist, dann fällt der Vorfaktor weg. Andernfalls, deswegen habe ich das vorhin nochmal wiederholt, wenn ich nicht aus der alternierenden Gruppe komme, dann bin ich auf einer ungeraden Anzahl von Transpositionen zusammengesetzt. Das heißt, k ist ungerade. Andernfalls ist k, das muss ich nicht, andernfalls ist k ungerade. Also bleibt hier wirklich ein Vorfaktor minus 1 übrig. Und dann ist Delta von g minus 1 des Körpers mal Delta von c. Und wenn ich mich sehr täusche, ist das jetzt genau das, was da im C steht. Ja, genau. Und das ist jetzt kurz und kompakt. Ich hoffe, mit den dazugehörigen Erklärungen ist es verständlich. Dann kann ich jetzt nochmal gucken, wie glücklich oder unglücklich sie aussehen. Moment. Auf T.
Ja. Warum haben wir jetzt festgelegt, dass I kleiner J ist?
Weil es kleiner oder größer ist und weil ich mich für eins entscheiden wollte. Und für mich ist I kleiner J intuitiver, weil I im Alphabet zuerst kommt.
Aber welche, also haben ja das I ungleich auf das schon festgelegt? Hat das
Nö. Wenn das andersrum ist, dann male ich die ganzen Bilder andersrum, aber die Ergebnisse kommen genauso raus. Das ist völlig egal. Das war wirklich nur meine Intuition. Wenn ich die Buchstaben I und J habe, dann ist für mich I kleiner. Mein Gehirn macht das so. Aber wir hätten das andersrum machen können. Dann wäre ich verwirrt gewesen, aber es wäre okay gewesen. Ja, gute Frage. Noch mehr? Hat Ihre Verwirrung sich so ein kleines bisschen gelegt? Was brauchen Sie noch? Versuchen Sie mal, Ihre Frage noch präziser zu fassen, dann kann ich gucken, ob ich noch besser antworten kann.
Delta von C Schlange gleich dem Negativen des einzelnen Körpers mal Delta von C Stern der Tauschmatrix ist.
Genau.
Wir haben auch gesagt, dass C Stern Tauschmatrix ja schon C Schlange ist.
Nee, eben nicht. C Stern die Tauschmatrix ist nicht dasselbe wie C Schlange. Die unterscheiden sich in der J-Spalte und zwar im Vorzeichen. Der Spaltenvektor von der einen Matrix ist das Negative vom Spaltenvektor der anderen Matrix. Da ist der Unterschied und deswegen kommt dieses Vorzeichen minus 1 dahin. War's das? Yes! Oh, super, danke. Das war Lemma 8.1 und hier kommt der Satz, der alles klärt. Leider sind wir da mit der nervigen Rechnung noch nicht am Ende. Und wenn ich sage nervig, dann ist es meine persönliche Meinung. Vielleicht finden Sie es überhaupt nicht nervig, aber ich finde manche dieser Rechnungen nervig. Hier kommt der Satz, der uns aber erklärt, warum es in Wirklichkeit nur eine Volumenfunktion gibt. Das heißt, für jede Größe von Matrizen gibt es immer nur eine Möglichkeit, wie man so eine Volumenfunktion definieren kann, beziehungsweise wie man die Werte ausrechnen kann. Dass es dann verschiedene Verfahren gibt, um das zu tun, das wird Gegenstand des Restes des Kapitels sein. Aber im Prinzip gibt es nur eine Möglichkeit. Es muss immer derselbe Wert rauskommen. Und das kann man dann auch noch anschaulichen, das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Und dass das so früh in diesem Kapitel kommt, soll einerseits ein bisschen diese Ambiguität auflösen, ja, eine Volumenfunktion, wie unterschiedlich können die denn sein, wir merken jetzt gar nicht. Und das möchte ich früh im Kapitel machen, damit die Ambiguität früh aufgelöst wird. Aber was ich hier auch mit bezwecke, ist, dass dieser Satz uns dann später die Möglichkeit gibt, Rechenverfahren zu begründen, indem wir nämlich immer dasselbe machen. Hier ist ein Rechenverfahren. Wir zeigen, da kommt eine Volumenfunktion raus. dann muss es die eine sein, die wir schon kennen. Und das zeigt, dass all diese Verfahren immer zu den gleichen Ergebnissen führen. Und das ist einfach eine Strategie, wie man zeigen kann, dass es all diese verschiedenen Möglichkeiten gibt, um Determinanten von Matrizen auszurechnen. Das Ding heißt dann Determinante nach diesem Satz. Dieser Satz trennt uns noch von der Notation. Okay, was passiert? Wir haben irgendeine Volumenfunktion, von der wir erstmal noch nicht wissen, was sie tut. Wir wissen nur, was sie kann, nämlich das, was Volumenfunktionen halt so können. Und wir legen jetzt fest, dass unsere Matrizen immer die Größe n kreuz n haben. Alles passiert immer über den gleichen Körper k, der witzigerweise da vorne fehlt. Denken Sie sich da bitte noch einen runden Klammern k dazu. Das ist witzig, dass dieser Tipp mir nicht aufgefallen ist, obwohl ich das ganz oft Korrektur gelesen habe. Und jetzt haben wir irgendeine Matrix A der passenden Größe mit vollem Rang. Dann sagt uns der Satz, ich kann die Matrix mit Additionsmatrizen in eine Dreiecksform bringen, wo die Diagonaleinträge alle von 0 verschieden sind. Das überrascht hier jetzt hoffentlich niemanden, denn das haben wir alles schon gesehen, als wir über Matrizen geredet haben und über Umformung in Dreiecksmatrizen und Invertierbarkeit und sowas. Ne? Das kennen wir alles schon. Was jetzt aber neu ist, ist, dass der Satz uns sagt, dass wir den Wert der Volumenfunktion bestimmen können, indem wir einfach diese Diagonaleinträge nehmen, die wir da jetzt gefunden haben in der Dreiecksmatrix und die alle miteinander multiplizieren. Das heißt, es ist so ein super einfaches Verfahren, um den Wert unter einer Volumenfunktion auszurechnen. Umformung in der Dreiecksmatrix, Diagonaleinträge multiplizieren, fertig. Unterwegs hätte ich übrigens auch gemerkt, falls die Matrix nicht vollen Rang gehabt hätte. Das kennen wir auch alles schon aus dem Kapitel über Matrizen. Ja, aber Moment mal. Wenn ich doch den Wert irgendeiner Volumenfunktion immer auf diese Art und Weise kriege, dann heißt es doch, es gibt nur eine. Das heißt also, die erste Aussage des Satzes, die wir gleich recht kurz begründen können, liefert alles andere, was da steht. Und bevor ich anfange, das zu beweisen, möchte ich Sie so ein bisschen da durchquatschen, was da eigentlich zu tun ist, denn in dem Satz stehen mehrere Aussagen und manche davon kennen wir schon. Da kann ich dann also sagen, das haben wir im Kapitel über Matrizen schon gesehen, genauso oder so ähnlich. Dröseln wir das mal ein bisschen auf. Was ist die erste Aussage? Es existieren Additionsmatrizen derart, dass man durch Multiplikation damit zu einer unteren Dreiecksmatrix kommt, keine Überraschung, in der alle Diagonaleinträge von 0 verschieden sind. Wissen wir das schon? Könnte das jemand von Ihnen jetzt schon begründen, mit dem, was da steht? Dass nach diesen Umformungen die Diagonaleinträge alle von 0 verschieden sind? Ich frage Sie, weil wir uns dann ja gleich im Beweis Arbeit sparen. Ne? Das wollen wir vielleicht gerne machen. Ja.
Die Matrix hat vollen Rang.
Genau, die Matrix hat vollen Rang. Also, Dreiecksmatrix geschenkt. Einträge auf der Diagonale von 0 verschieden? Ja, weil der Rang voll ist. Okay, super. Was kommt dann? Dann kommt, der Wert der Volumenfunktion ist dieses Produkt, bla bla bla. Da müssen wir offensichtlich was machen. Aber das sind getrennte Aussagen und einige davon können wir sofort begründen mit dem Wissen, das wir schon haben. Dann kommt ein bisschen Rechnen und der letzte Satz, insbesondere gibt es nur eine einzige Volumenfunktion, der folgt aus dem, was wir uns da vorher überlegt haben. Denn wenn man den Wert ja berechnen kann mit diesem Verfahren, dann ist es offensichtlich die einzige Möglichkeit, das zu tun. Ergibt es Sinn? Und ist es sinnvoll, dass wir jetzt einmal klären, was wir überhaupt beweisen müssen? Denn da steht viel, aber das meiste ist... So, okay. Tafelwischen. Sie verdauen. Oh, oder Sie duschen schon mal so ein bisschen. Ich habe ja was vorbereitet. Ich habe viel vorbereitet. Aber ganz viel davon brauchen wir nicht, weil wir ja gerade schon besprochen haben, dass wir manches schon wissen. Das heißt, ich wische jetzt ein bisschen die Tafel und Sie können schon mal da drauf gucken. Okay, kurze Ladebesprechung. Der Rang ist voll. Das heißt, die erste Zeile kann keine Nullzeile sein. Da steht irgendwas von Null Verschiedenes. Wir können das so umarrangieren, dass das vorne steht. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, wie wir das in Kapitel 6 gemacht haben mit den Dreiecksmatrizen. Das war genau das. Man hat sich überlegt, dass man entweder eine Nullzeile hat oder dass man durch Additionsmatrizen vorne links etwas von Null Verschiedenes hinbasteln kann und den Rest kann man zu Null basteln, alles mit Additionsmatrizen. Und dann macht man so ein Induktionsargument und überlegt sich, dass man dann so eine n-1 Kreuz n-1 Matrix unten rechts rausschneiden kann, mit der man dann alles macht per Induktion. Dann sieht man, dass man Additionsmatrizen der richtigen Größe basteln kann, die das dann mit der großen Matrix machen. Und dann kommt man auf die Dreiecksform. Das ist hier jetzt nochmal so ein bisschen aufgeschrieben, aber nur zur Wiederholung, damit Sie sich nochmal erinnern, wie wir das in Kapitel 6 gemacht haben. Wer braucht dazu jetzt noch mehr als diese kurze Erinnerung? Wenn Sie genauer nachlesen möchten, dann schlage ich sowas wie 6,23 vor. Stimmt die Nummer? Ja, das Verfahren zur Invertierung. Das ist die Parallele, an die Sie hier denken sollten, bei dem, was jetzt passiert. Beim Verfahren zur Invertierung machen wir doch genau das. Wir formen mit Additionsmatrizen um, dann haben wir erstmal eine Dreiecksmatrix und gucken, hat die Matrix überhaupt vollen Rang? Das haben wir hier schon geschenkt. Dann formen wir weiter um, bis nur noch auf der Diagonale irgendwas steht. Und dann geht es beim Verfahren zur Invertierung irgendwie weiter. Und genau diese Strategie brauchen wir jetzt auch. Sind Sie bei mir? Erinnern Sie sich noch so ein bisschen? Ja? Denn je besser Sie sich erinnern, was da passiert ist, desto weniger kann ich jetzt anschreiben. Und ich werde trotzdem ganz viel erklären, aber manche Sachen sind einfach schrecklich anzuschreiben. Und da braucht man ganz viel Notation. Und ich möchte, weil wir das so ähnlich schon mal gemacht haben, eigentlich jetzt nicht das ganze Verfahren nochmal mit der ganzen Notation anschreiben. Wenn es irgendwie geht. Verfahren zur Invertierung. Und dann gucken wir von da aus weiter. Für Sie zur Orientierung, dann können Sie nämlich beim Nacharbeiten im Zweifel da nochmal reinschauen. Da haben wir alles sehr genau und sehr ausführlich besprochen und wir haben Beispiele gemacht. Dann können Sie nochmal gucken, wie genau war das jetzt. Erstmal mit der Umformung zur Dreiecksmatrix, dann mit der Umformung zu einer Diagonalmatrix und so weiter. Ich nehme jetzt ein bisschen Notation her, um zumindest einmal hinzuschreiben, was wir machen. Ich werde jetzt nur nicht die ganze Begründung machen, warum das alles geht. Also diese ganze Induktion, und die haben wir schon gesehen. So, wie sollen die ganzen Additionsmatrizen heißen? Die Matrix selber heißt A. Da steht schon was. Hier ist schon ein bisschen Notation für Additionsmatrizen, die wir für die ersten Schritte benutzt haben. Dann nehme ich jetzt diese Notation, aber ich lasse diesen Index weiterlaufen. Den nenne ich jetzt klein l. M1 bis ML sind dann Additionsmatrizen, die wir gebraucht haben, um alle Bastelarbeiten zu erledigen, bis unsere Matrix Diagonalform hat. Also erst unsere Dreiecksmatrix, dann unsere Dreiecksmatrix. Einverstanden? Das schreibe ich jetzt nur noch hin. Und die neue Matrix, die Diagonalmatrix, möchte ich gerne C nennen. Warum ich Das scheint okay zu sein, haben wir ja schon in der Matrizenkapitel besprochen. Erst Dreiecksmatrix, dann umgekehrt Dreiecksmatrix, dann bleiben nur die Diagonalanträge übrig. Und nachdem wir, wie erkläre ich das am besten? Wir benutzen ja nur Additionsmatrizen. Bei Additionsmatrizen ist es ja immer so, dass die Spalte, mit der man bastelt, die man also auf eine andere addiert, gegebenenfalls mit irgendeinem Skalar verknüpft, die ändert sich ja nicht. Das bedeutet auch, dass auf einem gewissen Punkt die Diagonaleinträge sich nicht mehr ändern. Nämlich spätestens dann, wenn ich meine erste Dreiecksmatrix erwischt habe. Wenn ich die dann habe, dann brauche ich ja diese Diagonaleinträge, um Einträge, die in der gleichen Zeile woanders sind, die ich noch zu Null machen will, zu verändern. Das heißt, diese Diagonaleinträge, die bleiben unverändert, die verwende ich zum Basteln. Okay, also müssen wir jetzt irgendwo noch so eine Zwischenstufe einziehen. Das ist M, da habe ich nur die erste Zeile verarztet, dann brauche ich noch irgendeinen anderen Index, vielleicht ein kleines K. Sei dabei K aus der Menge 1 bis L, so dass K-Stern Diagonaleinträgen, und das ist nämlich jetzt der Witz, die Diagonaleinträge ändern sich danach nicht mehr. Das heißt, es sind halt die gleichen wie bei C und dann nenne ich die jetzt C11 bis CNN. Guck nochmal in meinen Satz, ob die Notation vielleicht blöd ist. Ja, ist sie, das war klar, wenn ich das spontan mache. Denn die Dreiecksmatrix da, die hat schon einen Namen, die heißt A-Schlange. Aber immerhin stimmt dieses K. Das ist doch gut. Dann heißt jetzt einfach A-Schlange, so wie das. Und die Einträge heißen so, aber das stört ja nicht. Das sind dann einfach die gleichen wie die Diagonaleinträge von A-Schlange und die würde ich dann wahrscheinlich A-Schlange 1,1 und so weiter nennen. Aber die haben sich nicht mehr verändert, ja.
Wenn das mit dem K überhaupt, weil die Diagonalmatrix ist ja auch eine Dreiecksmatrix,
oder? Ja, aber mir geht es darum, dass ich das in Einklang bringen möchte mit der Notation im Satz, wie es da ursprünglich steht. Und da steht, es existieren ein K aus N und Additionsmatrizen so, dass wir eine untere Dreiecksmatrix haben und die heißt jetzt genau, das ist konsistent mit dem Satz. Dann haben wir die Diagonaleinträge, die hätten jetzt eigentlich ja so einen Namen mit einem kleinen A Schlange, aber da mich das nervt, möchte ich die Diagonaleinträge so nennen. Und diese Cs passen zu dem C und wir haben gesprochen, warum es die gleichen Diagonalanträge sind. Ja, aber vielen Dank. Das ist sehr berechtigt und ich habe vorher auch gedacht, ich komme mit weniger Notation aus, aber nein, ich brauche jetzt keine Karte. Wie geht es denn jetzt weiter? Der Wert der Volumenfunktion, mit der wir angefangen haben, hat sich jetzt unterwegs nie geändert, denn wir haben ja nur Additionsmatrizen verwendet. Okay, das heißt, wie kommen wir jetzt dahin, dass wir den Wert wirklich ausrechnen können, so wie es im Satz steht. Ich zeige nochmal den Satz. Nämlich als Produkt der Diagonaleinträge. Erstmal steht da ja nur Delta von A gleich Delta von A Schlange und das ist keine Überraschung. Das stimmt, das wissen wir schon. Mit Lemma 8,1a. Also weiter. Na, der Wert verändert sich nicht, wenn wir die anderen Additionsmatrizen auch noch dran hängen. Das heißt, jetzt müssen wir den Wert von C unter Delta ausrechnen. Und dafür haben wir keine Regeln. Wir wissen nicht, wie man bei der Diagonalmatrix den Wert der Volumenfunktion ausrechnet. Aber es gibt eine Matrix, eine ganz spezielle Diagonalmatrix, bei der wir den Wert kennen. Welche Matrix fällt Ihnen ein, bei der wir den Wert haben? Genau, die Einheitsmatrix. Ja, was unterscheidet denn unser C von der Einheitsmatrix? Ich mache mal ein Bild. Hier ist unsere Einheitsmatrix. Und hier ist C. Was ist der Unterschied? Ach, toll, das ist alles mit mir reden. Dankeschön. Was ist der Unterschied?
Ja. Das ist einfach noch vielfaches anderer. Also das Prinzip, wie man jetzt die Volumenfunktion rechnen würde, bleibt ja die gleiche, wenn man die Diagonale gesetzt ist.
Genau. Und wenn wir jetzt daran denken, wie sich bei der Volumenfunktion das mit den Spalten so verträgt, mit addieren und multiplizieren, wie kann ich denn also von dieser Matrix zu dieser Matrix kommen? Mit was muss ich die Spalten immer multiplizieren, damit es funktioniert?
Ja. Mit den multiplikativen Inversen aller von diesen C's.
Genau, dann komme ich von hier nach hier. Das ist die andere Richtung. Aber ja, wissen Sie, das ist noch besser. Ich komme von dieser Matrix C zur Einheitsmatrix, indem ich die Spalten mit den multiplikativen Inversen der C's multipliziere. Aber Moment. Immer dann, wenn jemand sagt, multiplikatives Inverses, dann kommt eine kleine Stimme in meinen Kopf und sagt, wieso gibt's das? Wie laut diese Stimme ist und wie oft die Aufgabe zeigt, wie Mathe beschädigt man ist. Warum gibt es diese Matrix?
Ja, die Einträge, die in dieser Matrix stehen, kommen ja aus dem Körper K und da gibt es ja solche Sterne.
Kleine Stimme, kleine Stimme, kleine Stimme. Nicht immer. Für welches Körperelement haben wir keine multiplikative Inversis? Für die Null. Kann da irgendwo eine Null rumlaufen? Nö, warum nicht? 1, 3, 5, 27. Ja.
Ja, weil die diagonalen Einträge vom Nullelement verschieden sind.
Denn die Matrix hat.
Von Raum.
Genau. Die Matrix hat Raum. Dann muss ich das jetzt nur noch alles hinschreiben. Wir haben alle Ideen. Ich muss das jetzt nur noch zusammenpuzzeln. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Nach Voraussetzung. Spalten von C damit jeweils multiplizieren, um auf die Einheitsmatrix zu kommen. Jede Spaltenmultiplikation bewirkt, dass man den Skalar bei der Volumenfunktion einmal rausziehen muss. Und das führt dann zu folgender Rechnung. Das ist Vf1. Und zwar ist das der Teil mit der Skalarmultiplikation. Jetzt kann ich das umschreiben, indem ich nämlich mit diesen Cs multipliziere. Wenn ich das auf beiden Seiten mache, dann kommt hier rechts Delta von C raus und auf der linken Seite steht die 1 des Körpers multipliziert mit diesem ganzen Zeug. Das ergibt also Delta von C 8. Fangen wir andersrum an. Ich fange auf der linken Seite an. Da stehen jetzt die ganzen Cs. C1 mal im zweiten CNN. Das ist die linke Seite, wenn ich multipliziert habe. Die rechte Seite nach der Multiplikation ist einfach Delta von C. Und jetzt kommt das Ende des Beweises. Denn C ist doch ursprünglich mal aus A entstanden, indem ich mit haufenweise Additionsmatrizen verknüpft habe. Das ist der Volumenfunktion aber egal. Mit Lemma 8.1 Teil A als Delta von A. Und damit haben wir gezeigt, dass egal was die Volumenfunktion ist, man den Wert ausrechnen kann, indem man die Matrix mit Additionsmatrizen in Diagonalgestalt bringt und dann die Diagonalelemente einfach multipliziert. Die Zauberei. Ich freue mich offensichtlich viel mehr als Sie. Ich lasse Sie mal kurz atmen und dann schauen wir, was Sie für Fragen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass da relativ wenig steht und wir ziemlich viel einfach nur so besprochen haben. Also gucken Sie da mal in Ruhe drauf und dann sagen Sie mir, wo Sie Fragen haben. Ja.
Wozu brauchen wir die Induktion, die Sie aufgeschrieben haben?
Oh, die Induktion war eine Erinnerung an das, was wir in dem Kapitel über Matrizen gemacht haben, damit Sie einfach nochmal sehen, wie funktionierte diese Umformung in die Dreiecksgestalt und dann in die Diagonalgestalt.
Aber das heißt, das braucht nicht für den Beweis.
Nee, deswegen steht es hier auch nicht. Genau, das war nur eine Erinnerung für Sie. Und der Beweis für den Satz ist wirklich das, was an der Tafel steht.
Okay.
Ja, das hätte ich vielleicht in den Notizen deutlicher machen sollen.
Also da steht da direkt Beweis und ich dachte,
ja, genau. Nee, tatsächlich sind das eher so Vorbemerkungen, um sich zu erinnern, wie haben wir diese Umformung gemacht, warum funktioniert das? Und der eigentliche Beweis für den Satz ist das, was da steht. Ich erkenne an Ihrer Frage, dass ich das da nicht gut hingeschrieben habe. Ja, das kann ich besser machen. Wenn Sie sich nicht erinnert hätten, also so gar nicht, dann hätte ich da natürlich diese Induktion nochmal kurz erklären müssen. Und deswegen war das wichtig, die Notizen zu haben. Aber da sich viele von Ihnen gut erinnert haben, brauchten wir es jetzt nicht nochmal. Sondern es reichte zu wissen, das geht, man kommt auf diese Dreiecksform, das geht mit Additionsmatrizen, dann kommt man auf Diagonalformen und Sie haben sich ja auch erinnert, wie das ist mit dem Rang und wie man es erkennen kann und so. Dann macht mir das Leben deutlich einfacher. Was haben Sie noch für Fragen? Soll ich irgendwo noch mehr dazu schreiben? Brauchen Sie irgendwo noch einen Kommentar? Oh, was halten Sie von einer Podcast-Folge, wo ich das einmal an einem Beispiel durchixe? Wäre das was helfen würde? Wo ich einmal diese Rechnung mache an einem Beispiel? Ja, nein, vielleicht? Okay, ich sehe vorsichtig verhaltenes Nicken. Okay, dann kriegen Sie ein Beispiel. Und wir haben darüber gesprochen, dass der letzte Satz aus dem, was wir vorher gemacht haben, folgt. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, ich möchte es jetzt an die Tafel auch nochmal schreiben. Ist das okay? Ich glaube, ich habe noch nie so kurz diesen Beweis an die Tafel geschrieben. Krass. Dann gucken wir, wie es weitergeht. Bla bla bla. Oh, und ich mache noch eine Notiz, dass ich das im Skript noch ein bisschen klarer mache. Es kommt ja sowieso irgendwann ein Update, weil ich wieder drei Tippfehler finde und dann kann ich das damit reinbringen, damit Sie das beim Wiederholen dann nicht verwirrt. Und vielen Dank für den Hinweis. So, jetzt kommt der Moment, auf den einige von uns jetzt schon gewartet haben. Jetzt kommt nämlich das Wort Determinante. Da wir doch jetzt gesehen haben, dass es nur eine Möglichkeit gibt, für Matrizen einer festen Größe über einen festen Körper, quadratische Matrizen, eine Volumenfunktion zu definieren, im Prinzip nur eine Möglichkeit, was da rauskommen kann. Damit meine ich nicht, nur eine Möglichkeit ist auszurechnen, ich meine nur eine Möglichkeit, was der Wert sein kann. Da wir das jetzt gesehen haben, kann man doch dieser einen Volumenfunktion jetzt einen Namen geben, anstatt dass man immer sagt, sei Delta eine Volumenfunktion? Nö, sei Delta ab jetzt immer diese einzige Volumenfunktion, die es gibt und ab jetzt möge sie Determinante heißen. Wir sprechen also jetzt von der Determinante einer Matrix. In der Literatur gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu schreiben. Ich habe es damals gelernt mit so senkrechten Strichen neben der Matrix. Andere Schreibweisen sind groß Det oder auch klein Det oder so und ich habe mir jetzt hier angewöhnt, groß Det zu schreiben. Und dann kommen da runde Klammern und dann kommt die Matrix und die Matrix hat selber ja auch noch Klammern Und irgendwelche Klammern lasse ich immer weg. Es nervt mich, 100 Klammern zu machen. Heißt also, dass wenn wir zum Beispiel, ist da ein Beispiel? Nö, nicht sofort, dann erfinde ich jetzt eins. Wenn wir zum Beispiel die Matrix 1, 2, 0, minus 1 haben und wollen die Determinante davon ausrechnen, dann schreibe ich jetzt nicht die Determinante und dann nochmal große Klammern, sondern ich schreibe das so. Und wir wissen alle, was gemeint ist. Weniger Klammern. Als nächstes kommt, und ich wette, das kennen hier Leute, wir können ja mal kurz schauen, wer kennt die Laplace'sche Formel für Determinanten oder den sogenannten Laplace'schen Entwicklungssatz? Kennen bestimmt ein paar Leute. Genau, ein paar, ganz verhalten. Schon mal gehört. Da irgendwas war da. Ja. Machen wir. Was braucht man dafür? Man braucht dafür als Zutat sogenannte Streichmatrizen. Streichmatrizen entstehen, indem man eine Zeile und eine Spalte wegstreicht und dadurch die Matrix sozusagen 1 kleiner macht. Aus einer 3x3-Matrix wird, wenn ich eine Zeile und eine Spalte streiche, eine 2x2-Matrix. Und damit die Matrizen quadratisch bleiben, ist auch wirklich wichtig, dass wir beim Streichen immer eine Zeile und eine Spalte streichen. Sonst, ne, wird es ja schief. Kleines Beispiel dazu. Die Notation steht da. Wir haben so viele Indizes. Diesmal kommen die Indizes nach oben und es sind Klammern drum, aus Gründen, damit wir das von vielen anderen Dingen unterscheiden können. Wenn ich also eine Matrix hinschreibe und ich schreibe oben in runden Klammern zwei Zahlen hin und die dürfen jetzt auch gleich sein, dann meine ich damit die Streichmatrix, bei der man die entsprechende Zeile und Spalte gestrichen hat. Und so wie immer bei mir, glaube ich, kommt immer die Zeile zuerst und die Spalte als zweites. Und hier kommt ein Beispiel. Rechte Tafel. Beispiel zum Thema Streichen. Hier ist unsere Matrix. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Super kreativ. Und jetzt kommen zwei Streichmatrizen. Und das macht natürlich Sie. Erste Streichmatrix soll die hier sein. A oben in runden Klammern 1 ist 3. Und wir müssen uns was Besseres dafür überlegen, wie man das ausspricht, oder? Was ist das? Sie sind dran. Sie sind dran. Sie sind dran. Ja.
Was wäre dann 2, 4, 3,
5? Ich schreibe erstmal, aber wenn wir nochmal erklären, dann müsste noch was machen.
Ja, weil die steht jetzt da 1 und noch 2, das heißt die erste Zeile und die zweite Speicher gestrichen, das heißt. Ja, und dann bleibt nur noch die äußeren Einträge übrig, das heißt in der zweiten Spalte dann Zahl 4 und 3.
Genau, ich streiche quasi so ein T raus in der Mitte. Und am Anfang, als ich das geübt habe, habe ich das auch wirklich gemacht. Ich habe dann wirklich das mal so durchgestrichen, weggestrichen, weil ich sonst nicht klar kam. Und inzwischen kann ich das im Kopf. Aber ich sehe Leute, die nicken. Ja, manchmal muss man einfach die Sachen wirklich durchstreichen. Heißt ja auch Streichmatrix. Und dann machen wir noch eine, um zu zeigen, dass man auch den gleichen Index hinschreiben darf. Das ist wirklich kein Problem, denn Zeilenzeiten sind ja unterschiedlich. Was ist A33? Oben und unten Klammern. Oder vielleicht können wir sowas sagen wie, was ist die Streichmatrix A33? Wenn man Streichmatrix dazu sagt, ist vielleicht okay, wenn man dann einen kommt. Ne? So. Und jetzt braucht noch eine andere Person hier mit. Ja.
1, 2, 2, 3.
1, 2, was?
1, 2, 2, 3.
1, 2, 2, 3, okay? Ich habe nur akustisch nicht verstanden und jetzt erklären Sie nochmal warum.
Also die Spalte, und die dritte Zeile.
Genau, dann bleibt der Teil da oben übrig und das ist genau der Wellenschild. Richtig, genau, dann haben wir quasi ein umgedrehtes L. Haben Sie das auch beim Streichen, dass Sie so Tetris-Stücke sehen? Ja. Das sind Streichmatrizen und dann können wir jetzt die Entwicklungsformel von Laplace einfach hinschreiben. Da ist sie Und bevor wir die beweisen, machen wir auch ein kleines Beispiel, damit man sieht, warum die ganz toll ist. Denn im ersten Moment denkt man vielleicht, was? Wieso? Ich mache einfach eine Dreiecksmatrix und multipliziere die Einträge, das ist viel schöner. Ja, ganz oft schon. Aber, wie Sie später sehen werden, gibt es manchmal so Matrizen, wo in so einer Zeile oder Spalte fast gar nichts steht, fast überall Null, und dann ist diese Formel ganz toll. Und wir sehen gleich warum. Also, was passiert? Wir haben unsere Matrix, die Einträge heißen, warum auch immer, CJK. Die Matrix hat die Größe n kreuz n, und jetzt legen wir uns auf ein i fest, und dieses i markiert, je nachdem, wie man entwickelt, eine Zeile oder Spalte. Wir machen in dieser Vorlesung beides, weil wir es können. Und dann läuft man diese Zeile oder Spalte lang und die Formel sagt, wie man rechnet. Und die funktioniert rekursiv. Das heißt also, dass wir erstmal für Matrizen der Größe 1 kreuz 1 festlegen, dass der Wert einfach das ist, was da steht. Und dann sagen wir für größere Matrizen, wie man mit Hilfe von Streichmatrizen und das Langlaufen die Werte für die kleineren Matrizen in die Formel für die große Matrix einsetzt. So, das steht hier folgendermaßen: Wenn n größer als 1 ist, dann können wir die Determinante von C, also von der großen Matrix, berechnen, indem wir J laufen lassen. J ist der Zeilenindex, der läuft von 1 bis n. Das heißt, wir laufen durch jede Zeile einmal. Und I ist das, was fest ist. I gehört also jetzt zur ithen Spalte. Und wir laufen die ithe Spalte sozusagen von oben nach unten durch. Und wir machen immer dasselbe. Wir nehmen den Eintrag, der da steht. Das heißt, wenn J gleich 1 ist, dann haben wir den Eintrag in der ersten Zeile und der ithen Spalte. Dann berechnen wir einen Wert für das Vorzeichen. Das ist dieses minus 1 hoch irgendwas. Dann kommt der Eintrag, wie gesagt, und dann kommt die Determinante für die Streichmatrix, wo man die richtige Zeile und Spalte weggestrichen hat. Und dann geht man in die zweite Zeile. Man bleibt in der gleichen Spalte, gleiches Spiel. Vorzeichen berechnen, Wert hinschreiben, mit der Determinante der Streichmatrix multiplizieren. So, wie sieht das also in der Praxis aus? Stellen wir uns vor, wir haben eine 5x5-Matrix. Dann schnappen Sie sich eine Spalte, sagen wir die erste. Dann laufen Sie da lang, das heißt, Sie haben 5 Summanden. 5-mal Vorzeichen ausrechnen, 5-mal Matrix-Eintrag hinschreiben, 5-mal Streichdeterminante. Determinante von der Streichmatrix, das ist 4x4, dafür kommt der gleiche Spaß. Da stehen 3x3-Matrizen drin, dafür kommt der gleiche Spaß. Da stehen 2x2-Matrizen drin, aber für die wissen wir glücklicherweise, wie es geht. Das war doch dieses Überkreuz-Multiplizieren-Gedöns. Für 3x3-Matrizen gibt es auch noch Regeln. Das muss man auch nicht immer mit dieser Formel machen. Aber Sie sehen, wo das in der Praxis eigentlich hinführt. Und warum das für sehr stark besetzte Matrizen mit wenig Nullen vielleicht schmerzhaft und fehleranfällig ist. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie eine Matrix mit vielen Nullen haben und vor allem mit vielen Nullen irgendwo in so einer Spalte oder Zeile, ist es ganz toll, weil ja der Matrix-Eintrag 0, der da steht, jedes Mal in diese Formel eingeht und dafür sorgt, dass immer so ein ganzer Summand 0 wird. Und dann kann sich diese Formel dramatisch vereinfachen und dann können Sie vielleicht fast durch Hingucken die Determinante sehen. Ich habe mich, glaube ich, noch nicht genug gefreut, aber gucken wir uns ein Beispiel an. So, hier ist ein kleines Beispiel zur Klärung. Wir wissen doch, wie man für 1 kreuz 1 Matrizen die Determinante hinschreibt. Das steht ja da in der Formel, das ist der Wert selber. Und dann sagt uns diese Geschichte mit den Streichmatrizen, wie wir dann die Determinante von einer 2 kreuz 2 Matrix ausrechnen. Und wenn wir dieser Vorschrift folgen, kommt, Überraschung, das raus, was wir schon kennen. Es gibt ja nur eine Volumenfunktion. Aber so kann man das quasi rekonstruieren über diese Laplace'sche Formel mit den Streichmatrizen. Und dann können Sie sich jetzt vorstellen, wenn Sie eine 3x3-Matrix haben, wie das dann da läuft. Dann hat man eben 3 Summanden, immer ein Vorzeichen, ein Matrix-Eintrag und dann so eine 2x2-Matrix, bei der aber ja klar ist, wie es geht. Ihre Gesichter sind so toll. Manche gucken so, yay, eine Formel. Und manche so, oh Gott, das will ich nie im Leben machen. Ja, genau, so unterschiedlich sind die Geschmäcker. So, wie machen wir das denn jetzt? Wir müssen ja etwas beweisen, ne? auch hier habe ich ein bisschen was vorbereitet. Und auch hier dürfen Sie da gucken. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, wir fangen jetzt ein bisschen an und gewöhnen uns ein bisschen dran, was da passiert. Und am Donnerstag machen wir das fertig. Ja.
Können wir noch irgendwie mal so ein Beispiel machen, wo Zahlen drin vorkommen? Weil das fällt mir halt irgendwie nicht so richtig geholfen.
Wenn Sie weiter duschen. Ach so, haha. Das ist ein Beispiel, was nur in meinen Notizen ist. Und da wollte ich Sie damit erfreuen. Augenblick. Ja. Angebot. Nach dem ganzen Beweis, also dann in der nächsten Vorlesung, gibt es mindestens ein Beispiel, das steht nicht in den Notizen, sondern das machen wir einfach hier so zusammen an der Tafel. Wenn Sie zur Motivation vorher schon eins haben wollen, dann kann ich in der Podcast-Folge, die ich ja sowieso mache, am Ende ein konkretes Beispiel mit dieser Formel machen. Und dann sind Sie hoffentlich am Donnerstag super motiviert, den Beweis mit mir zu Ende zu machen. Ist das ein faires Angebot? Okay. Moment. Los, Lachnas. Und versprochen, in der nächsten Vorlesung gibt es auf jeden Fall auch mindestens ein Beispiel mit einer Matrix von irgendwie belastbarer Größe, damit wir dann sehen, wie das funktioniert. Ich wische jetzt erstmal kurz ein bisschen, damit wir anfangen können, da was zu machen. Tatsächlich ist es bei all diesen Formeln so, ich verstehe sie auch, man will bei all diesen Formeln dann immer so ein paar Beispiele sehen, um zu glauben, dass es funktioniert und um Gefühle für zu kriegen, was man da eigentlich macht und ob man das will. Ich verstehe die Frage. Manches will man vielleicht auch nicht sehen, aber dafür sind ja unter anderem die Übungsaufgaben da. Es wird jetzt natürlich auch bei den Übungsaufgaben gehen, die damit zu tun haben, Determinanten auf verschiedene Arten auszurechnen. Ja doch. Und da gibt es immer so ein paar, die sagen, oh nee, und andere freuen sich, weil das Rechnen ist und leicht verdiente Punkte, wenn man das ein bisschen geübt hat. Also, hatte ich schon gesagt, dass die Geschmäcker verschieden sind? Der Beweis des Satzes funktioniert so. Ich habe es angekündigt. Wir definieren eine Abbildung, die heißt jetzt Delta, Großdelta. Und die macht das, was unsere Formel sagt, was angeblich die Determinante berechnet. Das heißt, wir nehmen diese Rechenvorschrift mit den Streichmatrizen und wir nennen das, was da passiert, halt, wir bilden das Bild von der Matrix unter Delta. Und dann zeigen wir mit Induktion, und ja, wirklich mit Induktion, dass dieses Delta eine Volumenfunktion ist. Und dann kommt der Satz von vorher ins Spiel. Denn wenn wir von irgendeiner solchen Abbildung zeigen, dass es eine Volumenfunktion ist, dann muss es ja die sein, die wir schon kennen, also muss es die Determinante sein. Es kommt also genau das, was ich angekündigt habe, was wir machen. Und das kommt noch ein paar Mal. Wenn Ihnen das jetzt überhaupt nicht gefällt, es tut mir sehr leid, es wird Ihnen dann noch ein paar Mal nicht gefallen. Wenn Sie das toll finden, dann freue ich mich, Sie werden es dann noch ein paar Mal toll finden. So sieht dieses Kapitel einfach aus. Es gibt mehrere solche Formeln. Ich glaube, dass die und dann noch eine so ein bisschen schmerzhaft sind, auch für mich, wenn ich hier in der Tafel stehe und das alles anschreibe. Und dann gibt es ein paar, die angenehm sind, weil wir da einfach argumentieren können und nicht so viele schreckliche Rechnungen haben. Aber so läuft es jetzt gerade. Die Strategie steht da. Notation haben wir auch schon. Ich habe auch wieder, so wie vorhin, Notation für die Spaltenvektoren unserer Matrix, einfach weil wir schon gelernt haben, durch das, was wir bei Volumenfunktionen so nachrechnen müssen, sind wir immer wieder auf die Spaltenvektoren der Matrizen zurückgeworfen. Also brauchen wir da Notation. Und damit legen wir dann los. Das ist jetzt der Beweis von Satz 8. Und ja, mir ist bewusst, dass wir nur noch ein paar Minütchen haben. Dann gucke ich mal, was ich da Schönes machen kann in dieser Zeit. Ich habe eine Idee, wir machen den Induktionsanfang. Der ist entspannt und schön, den kriegen wir gut hin. Sei in gleich 1. Was müssen wir zeigen für unsere Volumenfunktion? Eigenschaft 1, Multilinearität. Eigenschaft 2, wenn der Rang nicht voll ist, ist der Wert 0. Eigenschaft 3, für die Einheitsmatrix ist irgendwas los. Also gucken wir uns das kurz an. diese Matrix ist ja ganz niedlich, die hat ja nur einen Eintrag. Die Matrix ist doch einfach nur ein einzelner Eintrag, A11, ansonsten ist da nichts los, das ist total süß. Und dann können wir die Rechenregeln einfach hinschreiben. Delta von A, wo wir an der, naja, wir haben ja auch nur eine Spalte. Das heißt, wir können nur in einer Spalte irgendwas addieren oder skalar multiplizieren. Und wenn ich das mache und wenn ich jetzt zum Beispiel in der ersten Spalte diesen Vektor V, den wir haben, einsetze, ich mache jetzt beides gleichzeitig, die Verträglichkeit mit der Addition und mit der Skalarmultiplikation. Weil das der erste Spaltenvektor ist. Genau. Das ist der eine Eintrag und das ist gleichzeitig der erste Spaltenvektor und der erste Zeilenvektor. Ja. Weil die ja so klein ist, die ist ja nur 1,1. Was macht Delta für Matrizen der Größe 1,1? Es schreibt einfach den Wert hin. Das heißt, da steht einfach A11 plus Lambda mal der erste Eintrag von V. Das ist V1, weil der Vektor da ja so beschrieben ist. Und das ist Delta von A plus Lambda mal Delta von der Matrix, die nur aus V1 besteht. Da mache ich jetzt ausnahmsweise mal solche Klammern drum, damit man sieht, dass das eine 1×1 Matrix ist. Was ist mit VF2? Wie kann denn so eine Mini-Matrix nicht vollen Rang haben? Ich muss die ganze Zeit lachen, weil das so niedlich ist, 1×1. Wie kann die nicht vollen Rang haben? Leere Bereiche, ist das eine Meldung? Ja? Genau, wenn der Eintrag, der hier steht, 0 ist, das heißt, der Rang von A ist kleiner als N, was ja 1 ist, genau dann, wenn dieser Eintrag A11 0 ist. Und Delta sagt ja, bei 1×1 Matrizen soll der Wert einfach das sein, was da steht, also 0, also sind wir fertig. Ja, es ist süß. Ich finde es schön, dass wir das jetzt am Ende machen, weil es ein bisschen niedlich ist und weil die harte Arbeit dann am Donnerstag kommt. Ja? Ja? Nochmal?
Die
1
ist für
V. Genau. Die 1 ist diese kleine Matrix und hier ist Delta davon. Dann dieser eine Eintrag. Fertig. Das heißt, dass in diesem sehr kleinen, niedrigen Fall unser Großdelta wirklich das tut, was eine Volumenfunktion tun soll. Und ich gucke mir meine Notizen nochmal an. Ja, das ist Induktion und ja, wir wissen, dass das manchmal aufwendig ist, aber gleichzeitig ist es auch so, dass die rekursive Art der Formel ja irgendwie zeigt, dass Induktion hier ein guter Ansatz ist. Und hoffentlich ist es nur eine Frage der Konzentration, alles richtig hinzuschreiben und die Indizes die ganze Zeit im Blick zu behalten. Das ist meine Aufgabe. Ich bin im Zweifel diejenige, die hier in der Tafel dann die Indizes durcheinander bringt und Sie müssen einfach nur gut aufpassen. Und wir kriegen das am Donnerstag schon hin. Okay? Wer ist eigentlich Donnerstag in der Fragestunde da? Yay, toll, ich freue mich schon. Bis dann.
Mir ist jetzt eine kleine Frage eingefallen.